diese Einstellungen sind, also mir ist es ja lieber, wenn die Einstellung so ist, dass man auch ein bisschen Musik im Hintergrund zum Beispiel laufen lassen könnte.
Aber das ist richtig. Das frisst ja dann auf.
Ich hab ja, dann müssen wir eben singen.
Hier ist gerade Licht. Wir können ja zusammen singen, natürlich. Mir ist gerade ein Licht ausgegangen.
Ja.
Aber egal. Ja, ich muss eben sammeln. Zigarettchen an.
Und sind eigentlich für dich Zigaretten und ist dir die Sorte egal oder machst du einen Sortenunterschied beim Zigarettenrauchen?
Nein, ich rauche immer die Stäubesand-Zigaretten.
Interessant.
Stäubesand-Zigaretten habe ich zu Beginn mit 17 Jahren angefangen zu rauchen, weil die ein bisschen billiger waren. Da waren immer zwei mehr drin.
Aber warum rauchst du sie heute? Schmecken die anders als Marlboro zum Beispiel?
Ja, natürlich. Marlboro sind stärker.
Aha.
Und Lord und sowas alles ist leichter.
Gibt es noch Lord? Gibt es noch?
Gibt es alles noch, natürlich.
Ernte 23 gibt es noch? Gibt es
auch noch. Wenn ich Stäubesand nicht kriege, rauche ich Ernte 23.
Schön. Gibt es noch Camel ohne?
Das weiß ich nicht.
Weil Camel ohne war immer ideal zum Mischen mit damals illegalen Substanzen. Heute wurde ja abgestimmt, das heißt, ab April soll es ja so sein, dass man selber Kraut pflanzen kann.
Ja, aber es gibt ja schon wieder ein absolutes Reglement-Chaos. Die Polizei hat gesagt, das können sie gar nicht ausführen. Bis 100 Meter entfernt von Schulen und Kindergärten darf man dann das nicht bei sich haben. Und es kann ja wieder keiner kontrollieren.
Mann. Das ist wieder eine halbgare Scheiße. Und dann gibt es dazu ja diese Diskussion, da haben sie erst gesagt, sie machen es. Kurz bevor der Abstimmung, also jetzt zwei Tage davor, ging es dann los. Ja, man dürfte das doch nicht machen. Und keiner von diesen Vollpfosten, obwohl sie anscheinend permanent schlechten Stoff kiffen, sonst würden sie nicht so einen Blödsinn reden, keiner von denen hat eine praktische Ahnung. Da muss ich sagen, da nutze ich vielleicht die Gelegenheit hier, ich bin Kiff-Experte. Das hat damit zu tun, dass ich mit 14 sozialisiert wurde in Sachen Kiffen und dann in Hamburg in den goldenen 80er Jahren sozusagen ausreichend Erfahrung gemacht habe, um beurteilen zu können, warum dieses Gesetz heute tatsächlich richtig ist. Und das erste und einzige, was ich überhaupt in dieser ganzen Bundesregierung irgendwie noch halbwegs nachvollziehen kann, ist dieses Gesetz. Und zwar hat das damit zu tun, früher war es so, da gab es in erster Linie Haschisch zu kaufen. Haschisch in grün, dünne Platten in Plastik, 100 Gramm. Oder aber in rot, dicke Klumpen in so Leinensäcken drin mit Stempeln auf Afghanistan. Das ist der sogenannte rote Afghane. Dann gab es den roten Libanesen, auch sehr schöner Stoff, auch im Stoffbeutel mit libanesischen Zeichen drauf. Und es gab natürlich den schwarzen, es gab Pollen, es gab alle möglichen Varianten. Aber wenn man sich ein bisschen auskannte, konnte man genau sehen, ob und wie das ganze Zeug gestreckt wurde. So, Marihuana gab es praktisch nicht, weil ja der Transport von Marihuana viel schwieriger war, der illegale, als der von Haschisch. Haschisch, kleine gepresste Platten, große Menge, 100 Gramm, so eine dünne Platte, wie eine Tafel Schokolade zum Beispiel. Marihuana, 100 Gramm, so ein Sack voll. Wie willst du den transportieren? Deswegen gab es auf dem Markt eigentlich kein Marihuana. Dann passierte Folgendes, dann haben die Holländer angefangen, das Marihuana zu züchten, mit unglaublichen THC-Werten, die direkt den Schädel wegbratzeln sozusagen, ja. Und dann kam immer mehr Marihuana in erstaunlichen, wirklich erstaunlichen Qualitäten, die in der Natur gar nicht vorkommen. Und damit haben sich viele Leute vom guten alten Haschisch verabschiedet, das es heute bis noch in Amsterdam in brillanter Qualität zu kaufen gibt. Der Nachteil von Marihuana ist folgender. Und das ist die Gefahr. Und deswegen bin ich für dieses Gesetz, weil ich glaube, dass wenn es den Stoff staatlich kontrolliert gibt, nach Gesundheitswerten, dass die Jugendlichen zwar näher und vielleicht schneller drankommen, aber wobei die kommen heute an jedem Schulhof dran, das ist auch Quatsch eigentlich. Aber das Wichtige ist, sie kriegen wenigstens gute Qualität. Und an Keith Richards zum Beispiel kann man sehen, dass gute Drogenqualität ein langes Leben garantiert und schlechte Drogenqualität, da gibt es Tausende von Toten, die da verreckt sind dran. So, das Problem an Marihuana ist, es ist so leicht. Und dann machen diese kriminellen Banden Folgendes, die nehmen dann Marihuana und bespritzen das mit Bleistaub. Jeder, der sich mit Blei ein bisschen auskennt und das mal googelt, weiß, dass Bleivergiftung eine Katastrophe ist. Und deswegen ist es richtig, weil vieles von dem Marihuana, was draußen illegal unterwegs ist, ist eben leider komplett bleivergiftet, weil das Blei natürlich schwer ist, sich drauflegt und so weiter. Es gibt noch andere Substanzen, die sie da reinpacken, aber in erster Linie ist es eben leider dieses Bleizeug. Und insofern ist es richtig, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Außerdem, wie man sieht, ist immer, wenn diese Drogentaxis angehalten werden, gerade gestern wieder oder vorgestern in Hamburg, dann ist in dem Drogentaxi gibt es Folgendes. Da gibt es LSD, da gibt es irgendwelche fiesen Tabletten aus dem Osten oder sonst woher, irgendwelche Pillen oder so, wo überhaupt keine Sau weiß, wo das herkommt und was das ist. Dann gibt es da Haschisch, Kokain, Heroin, das ganze Programm. Wenn sich es nicht mehr lohnt, in diesem Paket, in diesem Dealer-Paket sozusagen, die Marihuana drin zu haben, dann ist Marihuana wie Alkohol getrennt von den anderen Drogen. Das finde ich gut, weil nämlich die anderen Drogen wirklich deutlich gefährlicher sind. Und die gefährlichste von allen Drogen ist die meistverbreitete unter den Leuten, die hier gerade rumquatschen, nämlich das Kokain, das man gerne mal so am Wochenende nimmt. Und wir beide können hiermit bestätigen, dass das Konsumieren von Kokain eigentlich, das ist die größte Lügendroge überhaupt, weil man sich immer total toll und großartig fühlt und riesige Ideen hat und da irgendwann geht das nach hinten los, man merkt selber nicht mehr, was man tut und fühlt sich immer noch großartig. Deswegen ist da, glaube ich, das ist wirklich eine Teufelsdroge in meinen Augen. So, das war mein Vortrag. Vielen Dank.
Hast du sehr schön gemacht. Aber ich, mir wurde ganz anders, wenn ich das alles so höre, weil ich dann an meine Drogenzeiten so zurückdenke. Und die ersten waren natürlich, wie bei jedem, war das natürlich toll. Dann früher vom Pulverfass ging man dann los durch die Kneipen, hatte ein bisschen Koks dabei und das war halt aufregend und so. Man war immer rattig und immer. Aber es wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer. Und wenn ich an das Ende denke, dann war das wirklich, du hast eine Nase drin. Und ich habe dann immer Panikschübe gekriegt und Angst und habe mich nicht wohl gefühlt und war tagelang müde. Und darum bin ich froh, dass ich jetzt mit den Zigaretten, ist das schon schwer genug, weil ich muss ja aufhören. Und bei einem Versuch habe ich schon gestartet, der ist gescheitert. Aber gut, ich habe eine Verabredung mit meinem Doc, muss ich mal gucken, da gibt es was hilft.
Ich habe das doch mal gemacht, habe ich das nicht mal erzählt?
Ja, also hast du erzählt.
Zigaretten rauchen, ne? Es ist eigentlich ganz einfach.
Ja, sagst du so. Aber was mich bei dem Koks immer genervt hat früher, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, immer wenn ich im Koksrausch war, habe ich mich mit Leuten vertragen, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Das ist nicht schön.
Da habe ich mich am nächsten Tag schwarz geärgert.
Ja. Das ist tatsächlich ein...
Ich war so beseelt. Dann habe ich immer gesagt, ach Mensch, dass wir uns gestritten haben, die Welt ist so schön, wir sollten uns nicht streiten. Am nächsten Tag habe ich mich die Platze geärgert, ja, dass ich mich vertragen habe mit dem. Ich bin ja neugierig. Wir haben ja 3 Zettel.
Ja.
Aber ich bin trotzdem neugierig. Ich habe nur gesehen, was du mir geschickt hast, mit wem du gesprochen hast. Können wir da kurz drüber sprechen? Was hast du denn da für ein Interview gemacht? Ich konnte mich da noch nicht reinarbeiten.
Also, ich habe mit dem Professor Grönemeyer gesprochen. Das ist ein Professor, der über die Jahre immer wieder von sich reden gemacht hat, weil er wirklich interessante und auch manchmal queere, in Anführungsstrichen, nicht queere, sondern queere Ansichten hat zu dem, was die Ärzteschaft so sagt. Und der geht auf Vortragsreise, unter anderem hier in Hamburg am 15.04. in der Barclaycard. Und ich habe dann gefragt nach einem Interview, weil ich gerne mit ihm sprechen wollte und weil es viele Themen gibt, die ich denke, dass jemand, der richtig Arzt ist, der auch und vielleicht auch der keine Angst hat, sozusagen seine Meinung oder auch die Wahrheit zu sagen, dass der vielleicht zu vielen Themen was Interessantes zu sagen hat. So, und ich habe dann mit dem gesprochen.
Ist das der Bruder von Grönemeyer?
Ja. Über seinen missratenen Bruder haben wir allerdings nicht gesprochen, das muss ich auch zugeben. Aber ist er nicht missraten, sondern ist entglitten. Er ist irgendwie falsch abgebogen, der Herr Grönemeyer. Gut, aber der Professor Grönemeyer ist genau das Gegenteil, nämlich das nicht. Und ich habe ihn ein paar Fragen, die mich wirklich persönlich auch interessiert haben, gefragt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hatte ja an der Stelle schon mal erzählt von diesem Öl, nämlich die Mischung aus einem Öl von unreifen Oliven und Kaltwasserfischöl. Da ist ja eine Firma, die ich kenne und die auch im Zusammenhang ist mit einem Arzt, den ich sehr gut kenne, Dr. Paul Clayton, den ich auch schon mal interviewt habe, einen Engländer. Und da ging es mir darum, ich habe ihn gefragt, stimmt es tatsächlich, dass das Wichtigste ist die gesunde Zelle? Wenn deine Zellen gesund sind, wenn deine Zellgesundheit garantiert ist, dann kriegst du keine Krankheiten und dann wirst du alt. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und ich habe gesagt, ist es wahr, weil ich ja Zugang habe zu diesem Öl, was so wenige Leute leider benutzen, weil es ein bisschen teurer ist, aber im Verhältnis zu deiner Krankheit natürlich jeden Cent wert. Dann habe ich gesagt, ist es richtig, dass eben genau diese Mischung zwischen unreifem Olivenöl mit einem sehr hohen Polyphenolwert und dem Kaltwasserfischöl, dass das dafür sorgt, dass die Zellwände wieder fluide sind und dass der schlechte Stoff aus den Zellen rausgehen kann und der gute Stoff rein, hat er gesagt, genau so ist das. Und dann habe ich gefragt, warum in Gottes Namen kümmern sich denn Ärzte nicht darum, dass der Mensch gesund bleibt? Da sagt er, weil die Ärzte einen ganz anderen Beruf haben. Die Ärzte sind dafür da, wenn du kaputt bist, dich wieder heil zu machen. Die sind nicht dafür da, dich gesund zu halten. Die Pharmaindustrie ist nicht dafür da, dich gesund zu halten. Die Pharmaindustrie ist dafür da, dass du krank bist und dass sie dir dann was geben, dass du wieder gesund wirst. Aber in diesem ganzen Pharma-Rausch und mit dieser ganzen Werbung und so, und das hat er auch erzählt, ist zum Beispiel vergessen worden, das beste Antibiotikum, was es gibt, wenn man etwas hat, wo man Antibiotikum braucht, ist erstmal Thymiansaft. Das weiß man von kleinen Kindern, die kriegen auch Thymiansaft, wenn sie noch kein Antibiotika abkönnen. Und wenn man etwas hat, wo man Antibiotika braucht, fang erstmal an mit Thymiansaft, Thymiansaftkonzentrat, rezeptfrei in jeder Apotheke, bevor man sich sofort Antibiotika reinhaut. Da hat natürlich die Pharmaindustrie nichts von, genauso wie von dem Öl, von dem ich spreche, was wirklich ein super Stoff ist. Ich habe meine Entzündungswerte in 4 Monaten von 24, 26 in der Richtung runter auf 4 gebracht. Und jeder Mensch hat haufenweise kleine Entzündungen im Körper, eben gerade deswegen, weil die Zellwände nicht fluide sind, sondern so wie Pergamentpapier. Und das muss man eben hinkriegen. Man muss hinkriegen, dass seine Zellen gesund sind. Und das hat er bestätigt. Und dann hat er gesagt, jeder von uns hat die Chance, sein Leben um 8 Jahre, auf jeden Fall bis zu 20 Jahre zu verlängern durch gesunde, vernünftige Lebensführung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man probiert, glücklich zu sein. Also manchmal eine Schokolade zu essen und glücklich zu sein. Aber in der Regel zum Beispiel auf Zucker, auf Industriezucker komplett zu verzichten, weil das wirklich das Giftigste ist. Da leben alle Krebszellen leben von diesem Zucker. Und wenn wir vom Zucker Abstand nehmen, haben wir gute Chancen, dass wir keinen Krebs bekommen. Und solche Sachen hat er da erzählt in diesem Interview. Ich habe das bei LinkedIn auch gepostet und auf Facebook, kann man also auch gerne nachhören. Und das war total toll, ein super Gespräch. Und diese Veranstaltungsreihe, wie gesagt, in Hamburg am 15.04., da soll die ganze Familie hingehen. Und wir haben auch beide, waren wir uns einig, auch darüber, dass zum Beispiel, und das finde ich wirklich schlimm, in deutschen Schulen, ne, das wichtigste, also es gibt ja Fächer, meinetwegen Mathe und Deutsch, da sind höchstens die Hälfte der Kinder daran interessiert und die meisten brauchen es im Berufsleben nicht mehr. Das gilt für alle Fächer. Die Fächer, die du dein Leben lang brauchst, sind die Fächer, die Gesundheit betreffen. Das ist zum Beispiel Sport. Sport fällt ständig aus. Kennt jeder, der Kinder in der Schule hat, ständig fällt der Sportunterricht aus. Competition ist nicht gewünscht. Wir hängen lieber in der Gegend rum, halten uns Augen, Ohren und Nase und alles zu und machen irgendwelche politischen Botschaften, anstatt Sport als Wettbewerb landesweit zu führen. Weil das hält die Kinder gesund. Sport hält gesund. Sport hilft, dass ADHS nicht auftritt, dass die Kinder konzentriert sind, dass sie noch lernen können und so. So, das fällt ständig aus. Aber das Schlimmste ist, in der Schule in Deutschland gibt es keine Ernährungslehre, Gesundheitslehre, dass man einfach die Kinder lernen, was ist für mich gesund und was nicht. Oder hat er auch gesagt, das ist ein Skandal und das ist so dumm, weil es die Kinder schon von frühen Jahren an in die völlig falsche Richtung lenkt. Und insofern war das ein unglaublich tolles und spannendes Gespräch mit einem Mann. Das Tollste war, dass er hinterher sozusagen, habe ich noch mal Nachricht bekommen, wie viel Spaß ihm das Gespräch mit mir gemacht hat, was mich auch sehr gefreut hat.
Ja,
das war nicht ein Journalisten, weißt du, Journalisten fragen mal eben so Standardfragen, sondern es war einfach, das hörst du auch in dem Gespräch. Am Anfang war er auf dem Film, da ist so ein Journalist, der mich fragt, dann hat er bei mir geschnallt, dass ich anders aussehe und anders rede. Und dann haben wir uns total toll unterhalten. Es war wirklich super, wirklich super.
Herzlichen Glückwunsch. Und dieses Interview ist aber auch auf Hamburg 1, in dem YouTube-Kanal von euch, von Hamburg 1 auch zu sehen?
Nee, ist es noch nicht. Ich habe es bei mir auf Facebook und auf LinkedIn reingestellt. Wir müssen das noch schneiden und dann in ein entsprechendes Format. Und ich zeige das erst kurz bevor er auf Tour geht. Also irgendwie 10 Tage, also irgendwie Anfang April zeigen wir das erst.
Weil ich werde jetzt auf Tour nicht nur immer auf unseren Podcast angesprochen und soll dir wieder herzliche Grüße ausrichten von ganz vielen Zuschauern, die diesen Podcast immer schauen und hören. Mittlerweile werde ich auch angesprochen auf Hamburg 1.
Nein.
Ja, es gibt Leute, die sagen, das ist ganz toll, was ihr da morgens macht und das wird immer eingeschaltet und wird immer geguckt. Das wollte ich dann an dieser Stelle mal weitergeben.
Das ist sehr lieb von dir, dass du das sagst. Und ja, guckt gerne alle zu, morgens zwischen 8 und 9, auch auf YouTube live, Hamburg 1. Moin Moin heißt die Sendung. Marco, Ostwald und ich sitzen da und eigentlich quatschen wir nur und machen ein bisschen Blödsinn und sehen zu, dass die Menschen gut in den Tag starten, ohne diese ganzen dämlichen Nachrichten.
Ja, sehr schön. Und das Öl, das posten wir unter den Podcast, ne? Die Öle. Ja,
da ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn die Menschen mich anschreiben, weil ich kann ihnen da ganz andere Preise besorgen, als das tatsächlich kostet. Ja, es ist auch mein Vorteil, weil jemand nämlich über mich bestellt, kriege ich eine Flasche umsonst.
Ah ja. Ja. Ja, sehr schön. Dann unsere Umschläge. Ich habe heute eine Auflage von Yvonne gekriegt, bitte nicht so lang. Wir sind nämlich im wunderbaren Lutherbäcker. Das Lutherbäcker ist bei Kiel. Und hier in diesem Haus wurde schon Geschichte geschrieben, denn in diesem Haus proben ganz furchtbar viele Künstler ihre Programme.
Sehr
Also
schön.
ein neues Programm machen, dann wird das hier geprobt. Ich habe gesehen, Gerburg Jahnke kommt, Matthias Brodovi kommt. Also hier sind immer viele Leute und das Publikum hier weiß, dass das geprobt wird. Also da kann auch mal gerne eine Panne passieren oder so. Und mich haben die hier schon seit 20 Jahren ins Herz geschlossen. Ich komme hier immer her und es ist wieder ausverkauft. Wie übrigens, wo ich mich sehr darüber freue, alle Veranstaltungen. Meine Yvonne hat heute gesagt, sie würde das gerne auf der Website auch posten, wenn was ausverkauft ist. Ich habe das immer nicht gerne, weil wenn du, das ist natürlich nach außen ein tolles Zeichen, ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Aber ich bin ja immer sehr dran an meinem Publikum. Und wenn es ausverkauft ist, ist es nie ausverkauft. Es gibt immer zwei, drei Leute, die gar nicht kommen. Und es geht mir nicht darum, dass man die dann doppelt verkauft, sondern dass man einfach sagt, gut, wenn ihr da kommt, abends an die Abendkasse, findet sich meist noch ein Platz. Hier allerdings ist es heute nicht so. Da ist eine riesen Warteliste. Wenn also jetzt da ja irgendjemand nicht kommt,
Wir
dann.
könnten bei der Gelegenheit noch erwähnen, dass wir was Großes vorhaben in Hamburg. Wir beide gehen ja in der nächsten Woche, ist es, glaube ich, oder ist es übernächste Woche? Übernächste Woche. Da gehen wir mal in den Logensaal. Der Logensaal gehört zu den Hamburger Kammerspielen im Grindelviertel. Und den Saal gucken wir uns an, weil da haben wir die Zusage, dass wir da anstatt in den Kasematten auftreten dürfen. Nicht nur,
Ja.
dass es da deutlich bequemer ist, dass der Raum deutlich höher ist, dass die Feuchtigkeit und die Hitze deutlich besser kontrolliert sind. Nein, es ist auch noch ein wunderschöner Raum mit einer Bühne, mit einer großen, mit ein bisschen Platz drin. Und da dürfen wir rein. Das hat mein Freund Jürgen Hunke für uns möglich gemacht. Und mal gucken, wie der dir gefällt. Du kennst ihn ja noch nicht. Aber wenn wir das hinkriegen würden, wäre das, glaube ich, für Hamburg, für den Logensaal und für uns eine feine Geschichte.
Ja, das freut mich auch. Und der Chef ist kein Choleriker. Das ist, finde ich, vor allen Dingen besonders gut. Dass das ein eloquenter, belesener Mann ist, der sanftmütig ist und auf den man sich verlassen kann. Ne?
Ja, wenn der sagt, der hat zugesagt, wir dürfen das dreimal machen, wenn er das zusagt, ist es genauso.
Ja, sehr schön. Wir sind ein gutes Team, Boris. Das müssen wir mal sagen. Also wir sind schon ein gutes Team.
So sieht's aus.
Drei Umschläge.
Von mir aus der linke, von dir aus der rechte.
Also
Und zwar,
der.
weil da oben drüber steht Zeit. Das zweite Wort ist Zeit auf der Seite, die ich sehen kann, und dachte ich mir, das passt vielleicht.
Also der ist richtig. Das ist ja übrigens, das Skript ist, habe ich von meinem Therapeuten gekriegt. Das ist ein deutscher Artikel über englische Gendersprache. Und das habe ich jetzt gerade mal, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ich habe die Rückseite benutzt, um dann die Worte da drauf zu schreiben. Und ich
So.
hoffe, du kannst dieses Wort lesen. Spannend, ne? Soll ich dir erst sagen, was wir nicht haben? Ich sage
Ja,
dir, was wir
erst
nicht
was will
haben.
ich haben, genau.
Also wir haben nicht das.
Okay.
Mut. Wir haben nicht das.
Sehr schönes Thema, ja.
Haben wir auch nicht.
Ehrenamt haben wir nicht, das ist schade.
Stattdessen haben wir das.
Kontrollverlust. Ich habe erst Kartoffelhaus gelesen. Kontrollverlust, wow, das ist ein spannendes Thema. Hey, ja, 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 ja. Hey, ja. Jetzt überlege ich mal, wann ich das zuletzt hatte. Kontrollverlust. Also ich kenne viele Menschen tatsächlich, die das haben, aber die es nicht merken. Das ist ein ganz neues Phänomen. Das siehst du auch, vor allen Dingen siehst du es in Berlin. Die denken ja, sie haben die Kontrolle, aber sie haben komplett die Kontrolle verloren über sich selber, über ihre Jobs, über alles. Das ist sehr verbreitet. Aber ich überlege jetzt gerade mal, um bei mir anzufangen. Das letzte Mal, dass ich wirklich Kontrollverlust habe, war, ja, das stimmt. Ich habe ja ist auch so, es ist schon länger her, schon ein paar Jahre her, im privaten Bereich, das ich auch sehr bedauere, da habe ich etwas getan, was ich lieber nicht getan hätte.
Also ich habe tatsächlich Kontrollverlust, ist die Kontrolle verlieren über Dinge, zum Beispiel Kontrolle, das ist eine Sache, die mich ja eigentlich täglich begleitet. Das ist die
Ja.
Kontrolle über meine Arbeit oder über die Reaktion auf meine Arbeit verliere. Also ich kann quasi nicht mehr kontrollieren. wo ich warum arbeite oder warum auch nicht. Also das
Ja.
sind so Sachen, das ist das eine, dieser Kontrollverlust, den ich da habe. Und ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht, obwohl Kontrollverlust ja auch was Positives sein kann. Wenn du nämlich, also du bist ja jemand, naja, weiß ich nicht, also, oh, Eier, Eier. Die
Schwer.
Kontrolle. Ich glaube, dass das manchmal total gut tut, wenn man die Kontrolle, also sich selber ständig zu kontrollieren, mal weglässt. Und da bin ich zum Beispiel kein Weltmeister drin. Wenn ich mich nicht ständig kontrollieren müsste, dann würde ich nicht ständig bemerken, dass ich ja rauche und aufhören muss zu rauchen. Und ich glaube, wenn mir da die Kontrolle aus der Hand fällt, also wenn ich da Kontrolle abgebe und ein bisschen entspannter bin dabei, dann würde mir manches viel leichter fallen. Weißt du, wie
Ja,
ich meine?
ich weiß, wie du meinst. Ich sehe das ja, ich habe es ja erst nur, als du das Wort gezeigt hast, habe ich sofort in Exzessen gedacht, ja. Und Kontrollverlust bei mir zum Beispiel, wir haben, glaube ich, letzte Folge schon drüber gesprochen. Gib mir, also von früher aus den 80ern, ne, gehen wir kurz zurück in die 80er, gib mir ein kleines zusammengefaltetes Päckchen Kokain, kein Problem. Trage ich Monate, Jahre lang mit mir rum, gar kein Problem. Eine Nase daraus genommen, ist das Ding weg. Und zwar
Ja, ja, ja,
außer
ja.
Kontrolle. Weg, einfach weg. Und es war egal, wann, wie, wo, unter welchen Umständen, was am nächsten Tag ist. Deswegen mache ich es nicht. Weil ich diese Kontrollverlust, den möchte ich nicht haben. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich mache eigentlich den ganzen Tag Sachen, die unkontrolliert sind. Also zum Beispiel diese Sendung, die wir da auf Hamburg 1 morgens machen, ne? Natürlich habe ich irgendwie ein paar Sachen dabei. Also ein paar Ideen. Irgendwie jetzt neulich zum Beispiel hatten wir das Thema Scheidung. Und da ist Hamburg ist Scheidungshauptstadt in Deutschland. 72% aller Hamburger Ehen werden geschieden. Das habe ich mich vorbereitet, ne? Aber was da passiert, weder Marco noch ich haben den Hauch einer Ahnung, was da wirklich passiert. Keiner. Das ist total kontrollfrei. Deswegen ist es aber gut. Und weil wir beide für uns was können und auch noch unterschiedlich sind, geht das zusammen. Ist ja wie bei uns hier. Ich meine, wir wissen ja auch nie, was wir machen. Wir machen das jetzt. Wie viele Folgen haben wir? 60, 66, 67 Folgen. Wir haben ja nie vorher irgendetwas abgestimmt über das, was wir hier tun. Es ist eigentlich völlig kontrolllos. Also so, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich beide irgendwie auch Profis und haben die Kontrolle über das, was wir hier sagen und tun. Und manchmal gehen wir auch an die Grenze und kratzen da rum, aber wir wissen das immer. Also wir sagen nicht aus Versehen irgendein Wort, was man wirklich nicht sagen darf oder überziehen, sondern es ist immer so ein Gang auf der Klinge zwischendurch. Deswegen ist es ohne richtige Kontrolle, aber dann doch am Ende an den Rändern kontrolliert. Ist
Ja.
ein bisschen mit der Demokratie. Am rechten und linken Rand sind wir kontrolliert. Aber in between kann man alles machen. Ja, ist so.
Also mir ist vorhin eingefallen, als du gesagt hast, Ernährung an den Schulen, dass die Kinder das lernen sollten und so. Mir kam dann sofort, na ja, der Gesundheitsminister oder der Cem Özdemir oder wer das ist, wer was ist der, wir Landwirtschaftsminister, die wollen ja immer verbieten. Und das ist auch so eine Art, dass man, also es wird alles kontrolliert momentan. Es wird wirklich alles wird geregelt und
Ja,
kontrolliert.
von denen, die eigentlich komplett ihr Leben lang probiert haben, neben der Kontrolle zu agieren. Die Grünen sind die Partei, die immer aus allen Regeln austreten wollte, die ganz viel Zeug gemacht haben, was absolut neben der Spur ist, die unter sich Menschen haben, die Ricarda Lang völlig, also sichtbar, offen sichtbar, die mächtige Frau Lang, ja, sieht man offiziell, dass die völlig außer Kontrolle ist. Die hat keine Kontrolle über ihren Körper und sie hat keine Kontrolle über ihren Geist und was sie sagt, darüber hat sie auch keine Kontrolle. Herr Habeck, der Mann mit dem Wuschelkopf, der Geschichten erzählt, die so absurd sind, der hat keine Kontrolle. Und das sind die, die wahrscheinlich, weil sie selber wissen, dass sie keine Kontrolle haben wollen, dass sie uns alle kontrollieren mit ihrer Ahnungslosigkeit. Und das macht mir auch Sorge.
Ja, das bereitet mir auch Sorge. Das wird alles geregelt und wird alles kontrolliert. Und eben noch mal zum Thema, also wir sprechen ja über Kontrollverlust. Meine Frau zum Beispiel, die geht selten zum Arzt. Die geht, selbst wenn die hat neulich einen steifen Nacken gehabt, tagelang ist sie so rumgelaufen, dann sage ich, warum gehst du damit nicht zum Arzt? Und ihr geht ja wieder weg. Ich renne alle Vierteljahr zum Arzt. Ich muss alle Vierteljahr zum Arzt und kriege da alle meine Werte, die dauernd kontrolliert werden. Und das hält mich ganz schön in Schach. Und ich frage mich immer mal meine Frau, ja, die der Frohsinn in Natur ist eigentlich. Also die ist, die, und die lässt nichts kontrollieren und da geht es eigentlich immer gut. Also ich bin aufgrund der ständigen medizinischen Kontrolle immer in Alarmbereitschaft. Und bei allem, was ich mache, ach, jetzt isst du schon wieder Süßigkeiten, ach, jetzt trinkst du schon wieder Alkohol, ach, jetzt rauchst du schon wieder eine Zigarette. Und wenn du dann deine Werte kriegst, dann ist das alles wieder schlecht. Das hat meine Frau alles gar nicht. Die kontrolliert sich nicht. Die weiß automatisch, was gut für sie ist und was nicht. Das finde ich auch interessant. Bei mir ist es wirklich so, dass ich manchmal sage, mit diesem mich dauernd selber zu malträtieren, dass ich was Falsches esse oder was Falsches sage oder ich kontrolliere mich da tatsächlich immer selber und denke, da solltest du mal ein bisschen Kontrolle verlieren, dann lebt es sich leichter, weil wenn man sich dauernd kontrolliert, entsteht auch Angst. Ich finde da, also ich bin auch an manchen Tagen ein ziemlich ängstlicher Mensch. Oh, was passiert jetzt wieder, wenn ich, weißt du, wenn ich zum Arzt gehe oder oh, was passiert jetzt wieder, wenn ich da aufgetreten bin? Ich muss immer alles kontrollieren und bin enttäuscht, wenn ich keine Kontrolle habe. Wenn du zum Beispiel einen Auftritt und eine Show machst und da geht irgendwas schief, zwei, drei Sachen hintereinander, hatte ich gestern Abend, dass da so zwei, drei Sachen hintereinander schiefgegangen sind, das bringt mich schon ganz schön ins Wanken. Darum ist Kontrollverlust nicht immer nur negativ. Das
Ja,
wollte
das
ich
stimmt.
sagen.
Das stimmt. Und also ich mache das wahrscheinlich wie deine Frau. Und das hat Herr Grönemeyer übrigens auch, der Professor Grönemeyer hat das auch bestätigt. Der hat gesagt, wichtig ist vor allen Dingen, dass du glücklich bist. Und wenn jetzt mal, sag mal diese Idee nach Kontrolle und Vernunft und so, wenn es dich unglücklich macht, ist es wahrscheinlich, macht es dich eher krank, dass du dieses Ding im Kopf hast am laufenden Band, als wenn du dich einfach nicht scherst. Und ich weiß, mein Opa hat immer gesagt, und er muss am Ende sagen, nicht zu seinem Vorteil, das weiß ich jetzt nicht, aber mein Opa, weil die waren ja im Krieg und alles das, ne? Insofern haben die schlimme Sachen erlebt und auch, glaube ich, nicht besonders gesund gelebt und nicht gesunde Luft geatmet und so. Aber der hat immer gesagt, naja, also keine Ahnung, wenn ich irgendwas habe, wenn ich zum Arzt gehe, ne, wenn ich jetzt im Urwald wäre oder wäre ein Tier, würde ich auch nicht zum Arzt gehen. Und deswegen gehe ich jetzt nicht zum Arzt, wird schon. Und es ist auch immer was geworden. Aber eines Tages ging er ins Krankenhaus und war 3 Tage später tot. Und ich glaube, das mit irgendwie Mitte 60 oder so. Und das ist tatsächlich, also, ne, das ist so die Frage. Das ist so ein bisschen so ein Eiertanz. Aber ich bin auch jemand, der, ich bin ja seit 20, ich bin 20 Jahre lang, musst du dir vorstellen, bin ich nicht zum Zahnarzt gegangen, weil ich so Angst hatte vor dem Zahnarzt und weil das für mich so ein Horrortrip war. Und ich war so ein Schisser. Und dann war ich, musste ich irgendwann, hatte ich so einen eitrigen Zahn und da war hier dicke Blase im Mund und ein Albtraum sondersgleichen. Ich dann zum Arzt mit Hypnose und so komplett in die Hose gegangen. Der Typ hat mich probiert zu hypnotisieren. Ich habe ihn angeguckt, als ob er geisteskrank ist. Dann hat er gesagt, Sie sind jetzt weg. Nein, ich war überhaupt nicht weg. So, dann habe ich gedacht, ich müsste irgendwie, keine Ahnung, von Propofol über Gesamteinschläfern und hin und her. Naja, und irgendwann habe ich durch meine Frau eine Zahnärztin hier in Hamburg kennengelernt. Die hat einfach gesagt, pass auf, kriegst ein bisschen Valium, kommst eine Stunde früher, kriegst ein bisschen Valium, dann versuchen wir mal. Erster Tag haben wir dann das nur gemacht, dass ich mich nur mal in den Stuhl gesetzt habe und dann durfte ich nach Hause gehen. Zweiter Tag in den Stuhl und dann hat sie nur mit dem Spiegel untersucht, ohne Haken. Ich habe gesagt, hier Haken kommt nicht in die Tüte, ne? Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Dann hat sie gesagt, pass auf, ist gar nicht so schlimm, dass du 20 Jahre nicht beim Zahnarzt warst und deswegen weil du so viel Horror hattest, hast gut deine Zähne gepflegt, ist eigentlich alles okay. Wir haben so zwei, drei Stellen, die müssen wir jetzt machen. Und diese eine Stelle, die da so ein bisschen schlimmer ist, die müssen wir gar nicht machen, die lassen wir einfach so, weil der Zahn ist weg, der Nerv ist tot. Und da ist da jetzt eben, es sind noch so Reste sozusagen vom Zahn drin, aber das sieht man nicht, das macht nichts, das stört nicht, lassen wir so. Und dann habe ich die tatsächlich auf Valium, habe ich sie arbeiten lassen. Und seitdem gehe ich zum Zahnarzt und habe da auch kein Problem mit. Ich kriege eine Valium reingepfiffen. Ich muss echt sagen, Valium auch ganz geile Droge. Also, muss man echt sagen, Valium ist so, danach gehst du raus, bist sowieso schon beschwingt, weil du so mutig warst, dass du beim Zahnarzt warst. Wenn du dann in irgendeinen Laden gehst, kaufst du sofort irgendwas aus guter Laune raus. Also, das ist eine erstaunliche Erfahrung. Und auch da ist das so, ich glaube, weil ich will die Kontrolle behalten. Und beim Arzt hast du ja gar keine Kontrolle mehr. Du hast ja
Nein.
keine Kontrolle. Die erzählen dir irgendwas. Wenn der zu dir sagt, wissen Sie was? Ihr pH-7-12-Wert ist so, dass Sie wahrscheinlich bald sterben. Dann gehst du da weg und glaubst ihm das ja, weil du ja keine Ahnung hast. Mir ist es, ich denke immer dann, vielleicht ist es gut, wenn man gar nicht den Horror hört. Und der Körper ist, das muss man auch sagen, das hat der Grönemeyer auch gesagt, ne, egal wie du gelebt hast, und ich habe ja auch in den 80ern, habe ich echt mir reingepfiffen bis zum geht nichts mehr. Und er sagte, ja, 20 Jahre später, also 10 Jahre oder 20 Jahre rauchen braucht 10 Jahre, um das wieder abzubauen. Aber es geht. Und es regeneriert sich. Und wenn du gesund lebst, lebst du gesund. Und wenn du den Zucker, das ist tatsächlich das größte Problem. Und da habe ich auch so ein bisschen, geiler Tipp übrigens von ihm. Ich habe so das Problem, dass wenn ich esse, so lecker esse, ne, dann habe ich danach so plötzlich eine halbe Stunde später, kriege ich so ein Jieper auf Süßigkeiten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann sagt er, ist ganz einfach. Sie müssen erst was Süßes essen. Du musst also mit dem Dessert anfangen und dann isst du das und dann hast du das nicht. Und das ist ja ein Tipp, das ist ja so einfach, das Buffet von hinten aufzurollen. Aber deswegen ist, also ich glaube, Kontrollverlust, deswegen, also ne, den Wahn, ich bin mit 14 von zu Hause weg und musste immer die Kontrolle über mein Leben haben und so. Und deswegen tue ich mich schwer, die Kontrolle abzugeben. Ich weiß, dass, also wenn man jetzt über Drogen nochmal redet, ich habe mal eine Rauchopium-Erfahrung gemacht. Und das war die friedlichste und angenehmste Drogenerfahrung meines Lebens. Und ich weiß, warum früher die Menschen Opium, also nicht dieses Heroin, so Heroin verstehe ich überhaupt nicht, wie man so Quatsch machen kann, verstehe ich nicht, aber ich weiß, warum es früher diese Opiumhöhlen gab. Weil da machst du nämlich eins, da ziehst du da an so einer geheimnisvollen Pfeife, dann trinkst du einen schönen Tee und dann bist du einfach in einem Zustand des ruhigen, warmen Glücks und irgendwann ist 4 Stunden später.
Ja, aber der ist ja, also da fällt mir das wieder ein. Also es ist total interessant, wenn du das so erzählst, fällt mir das, ich komme dann sofort in diesen Rausch zurück, in dem ich tatsächlich dann früher auch manchmal gesteckt habe. Und das fühlt sich irgendwie nicht gut an für mich. So, weißt du, so ein chemischer, von mir aus auch pflanzlich-chemischer Rausch. Ich muss dann immer daran denken, wenn du meditierst, ich habe nie meditiert, aber ich habe natürlich in der Zeit, dass mein Vater so krank war und das einfach wirklich chaotisch war, habe ich sehr so Buddha. Ich habe versucht, immer nur im Moment, immer nur an den jetzigen Moment, und ich habe gechantet. Ich kann leider nur diesen Einsatz Nammyo Renge Kyo, aber wenn du Nammyo Renge Kyo, wenn du das sagst, ich habe das immer gemacht, wenn ich spazieren gegangen bin mit dem Hund, dann habe ich wirklich Nammyo Renge Kyo, 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 Nammyo Renge Kyo. Und du sagst dann nämlich, du denkst an nichts. Echt, genau so ist es. Du denkst, weil du dich auf das Nammyo Renge Kyo konzentrierst, denkst du dann mal an nichts. Dein Kopf ist tatsächlich in dem Moment frei. Und das ist so eine Art von Wegdöseln oder so, die ich total toll finde. Aber mir ist vorhin eingefallen, ist das nicht auch so, dass wir in so einer Zeit leben, je mehr Kontrolle du hast über alles Mögliche, je panischer bist du, dass du irgendwo die Kontrolle verlierst.
Das ist, weißt du was? Das ist ein sehr weiser Satz. Und das habe ich, ich habe eben auch überlegt, was kontrolliert mich eigentlich? Und ich sage dir eins, was mich kontrolliert, ist im Prinzip das.
Ah, ja, guck.
Weil, und das geht allen Menschen eigentlich, so den meisten Menschen so, weil das blinkt und du guckst drauf. Du hast nicht die Kraft und die Macht, es einfach wegzutun. Dabei ist es so, dass wenn jemand dich jetzt schreibt oder sagt irgendwas oder ruft dich an und du gehst nicht ran und reagierst nicht, was soll denn passieren? Was? Was soll passieren? Was? Was soll... Also, wenn jemand jetzt sagt, pass auf, keine Ahnung, deine Mutter stirbt oder so, was kannst du daran ändern? Was ist das für eine, warum musst du die Information jetzt wissen? Damit du 10 Leute anrufst und auch verrückt machst? Warum? Mutti ist tot. Das ist bitter für den einen oder anderen. Dem anderen ist es egal, je nachdem, wie das Verhältnis zu deiner Mutter ist. Und, aber ob du das jetzt weißt oder nicht. Und was gibt es noch, was noch schlimmer ist? Also, was kannst du, wie viele Situationen gibt es, wo es wirklich wichtig ist, dass du dieses Ding jetzt und hier und sofort bedienen muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Gerät oder diese Geräte...
Wir sprechen übrigens über Handys für den Zuhörer.
Achso, Entschuldigung, ja, das muss ich sagen. Ich habe ein Handy hochgehalten in die Kamera. Für den Zuhörer muss man sagen, wir sprechen über Handys. Dieses Gerät kontrolliert komplett unser Leben. Komplett. Und es ist, und es hält uns im Dampf sozusagen. Und ich habe, ganz spannend, passt genau dazu... Ich habe angefangen, Tarotkarten zu legen. Eigentlich deswegen, weil ich das immer gehört habe, wie das die, wie heißt die, Palina Ruschinski, die ist nämlich eine Tarotkartenlegemeisterin, das hat sie von ihrer Oma beigebracht bekommen und die hat für Prominente Tarot gelegt. Und das war immer ganz toll anzuhören, es war vor allem toll anzuhören, wie die darauf reagieren. Da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und so. Und dann habe ich mir mal so ein schönes Tarotkartenspiel bestellt und so ein Buch, was das erklärt. Das ist natürlich alles unter dem Aspekt Entertainment, ne? Da lache ich drüber, ich glaube auch nicht an Tarotkarten, so ein Blödsinn, hahaha. Und dann habe ich gelesen, wie man das machen soll. Und dann geht es darum, und das, jetzt wird es schon interessant, das ist wie mit deinem Meditieren. Man soll also einen Satz im Kopf haben, eine Frage, etwas, was dich beschäftigt. Zum Beispiel, wie wird mein Tag morgen? Oder soll ich den Vertrag unterschreiben? Oder was kann ich für meine Gesundheit tun? Also eine ganz konkrete Frage. Und dann soll man diese Karten nehmen und soll sie mischen und soll ein Gefühl entwickeln zu diesem Haufen Karten und soll dann zusehen, wie man Karten rausnimmt, zu welchen Karten man, also verdeckt natürlich, ne? Dass man dann Karten rauszieht, dann zieht man so ein paar Karten raus, am Ende bleiben, also je nachdem, was du legen willst, eine Karte über, du kannst auch vier Karten nehmen, wo dann rauskommt, was heute wichtig ist, was in der Zukunft wichtig ist und was du außer Acht lassen kannst und so weiter. Es gibt verschiedene Systeme. So, und dann musst du dich aber auf diese eine Frage konzentrieren. Und dieses Konzentrieren auf eine Frage ist schon so schwer, es ist so schwer, da zu sitzen und zu sagen, ist das eine gute Entscheidung? Soll ich das morgen machen? Ist es wirklich eine gute Entscheidung? Soll ich das morgen machen? Dabei mischst du die Karten irgendwie, plötzlich fällt eine raus. Aha, ein Zeichen, eine Karte ist rausgefallen. Also nimmst du die Karte schon mal zur Seite. Dann mischst du weiter. Irgendwelche Karten gucken plötzlich so quer raus. Du nimmst die Karte, legst sie dazu. Am Ende hast du 4, 5 Karten da liegen. Dann nimmst du die in die Hand, fühlst die und fühlst dich magisch hingezogen zu einer Karte und denkst die ganze Zeit, wie wird es morgen, was wird hin und her. Und dann ziehst du diese Karte. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, 3, 4 Mal. Und jedes Mal war das ein kompletter Volltreffer. Und ich weiß nicht, also Kontrollverlust, ne? Ich weiß nicht, ob das Interpretation ist, ob das die Tatsache ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, ob geheime Kräfte am Werk sind. Man weiß es ja nicht. Aber es ist so, du gibst ja auch, dann, ne, dann lässt du dich ja beeinflussen dadurch. Ach, guck mal, das ist ja toll. Ich habe die Karte gehabt, dann fotografiere ich die und nehme die mit. Habe ich so mal, sogar mal gepostet, also mit dem Text dazu, was diese Karte sagen soll und so. Und es hat total gestimmt. Und dann hat ein Facebook-Freund von mir hat unter dieses Posting von mir geschrieben, du solltest mal mit Mohamaktu sprechen oder so. Und ich sage, wer ist der Mohamaktu? Ja, das ist eine richtig echte professionelle Tarotkartenlegerin und die sagt dir mal richtig, wo der Hammer hängt. Und dann habe ich, und er hat gesagt, und wenn es dir nicht gefällt, zahle ich es dir. Und wenn es dir gefällt, musst du mir zahlen. Habe ich jetzt morgen 13 Uhr, ist es soweit. Ich bin total gespannt. Aber auch da wieder, das ist total, du gibst die komplette Kontrolle ab. Irgendwann, stell mal vor, du rufst wo an und dann oder beziehungsweise machst hier eine Telco am Bildschirm und dann zieht jemand Karten und sagt dir was voraus. Da bin ich so gespannt drauf. Das möchte ich.
Ja, da sind wir alle gespannt drauf. Das werden wir nächste Woche erfahren. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Handy. Zwei Fragen, auch an die Zuhörer und Zuschauer. Also das würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren. Wer würde zugeben, in den Kommentaren könnt ihr das ja schreiben, dass euch dieser Handykram, also die Glotzerei, also dass euch das Handy belastet. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute in die Kommentare schreiben, ich fühle mich durch mein Handy, das ist für mich eigentlich eine Belastung. Also irgendwo, wenn ich mich in stille Kämmerlein setze, dann habe ich ein Problem mit meinem Handy. Ist das für mich eine Belastung? Das ist die eine Frage, die mich interessiert. Und die zweite Frage ist, glaubst du, die frage ich jetzt dich auch und vielleicht auch die Zuschauer, das ist nämlich so eine Vermutung, ich habe das Thema ein paar Mal gehabt mit Yvonne. Glaubst du, dass es irgendwann Zeiten geben wird, wo man zurückguckt, und sagt, na, das war eine völlig bekloppte Zeit. Da haben alle Leute nur auf ihr Handy gestarrt. Also das, weißt du, werden wir das dann sagen, weil wir aus diesem Kommunikationsrausch wieder raus sind und lernen, wieder vernünftig miteinander zu kommunizieren? Oder, und das wäre nicht gut, meiner Meinung nach, oder hat sich die Technik dann so weiterentwickelt, dass man das Handy nicht mehr angucken muss. Also werden wir irgendwann begreifen, dass wir zu schnell und zu viel kommunizieren über diese Dinger und wird diese Zeit eingehen in die Geschichte, da sind alle durchgedreht. Da sind alle durchgedreht mit ihren Handys. Da haben alle nur noch auf ihr. Keiner, es redet ja wirklich im Bus, ist ja Totenstille. Man hört ja in einem Bus kein Gespräch mehr. In der U-Bahn, man hört keine Gespräche mehr. Alle gucken auf ihr Handy.
Ja, ich glaube, man wird das eines Tages vielleicht sagen, das werden wir beide nicht mehr erleben und unsere Kinder vielleicht auch nicht. Denn der Zenit ist noch lange nicht erreicht. Die nächste Stufe ist, dass du dein Handy anguckst, weil du totalen Schiss hast, dass da irgendwas drin ist, mit dem du gar nichts zu tun hast. Wenn ich dich jetzt aufnehme, ne, und nutze eine KI, dann mache ich aus der Aufnahme, aus den Sachen, die du gerade gesagt hast, mache ich eine Rede, die sich anhört wie Goebbels oder wie Putin oder wie Caesar in Latein oder Griechisch. Das ist total egal. Das kann ich machen. Ich kann eine Rede, ich kann aus dem, was ich jetzt, wenn ich jetzt dich 10 Minuten aufnehme hier, ne, kann ich mit KI das so machen, dass du auf Griechisch eine Rede hältst und sagst, alle Griechen sind Ziegenficker, ich weiß nicht was. Und das ist die eigentliche Bedrohung. Das ist das, was jetzt noch kommen kann. Und keiner von uns hat da im Moment eine Kontrolle drüber. Du kannst Arnold Schwarzenegger nehmen und kannst einen neuen Film drehen, wo Arnold Schwarzenegger nie einen Finger für krumm gemacht hat. Natürlich hat er die Rechte irgendwie, das ist eine rechte Frage, aber du kannst theoretisch einen Arnold Schwarzenegger Film drehen. Übrigens kannst du wahlweise noch aussuchen, wie alt er da sein soll. Also es kann ein Film sein, wo er 20 ist oder 70. Das kannst du alles aussuchen. Und ich glaube, dass die Panik, dass über dich irgendwo irgendwas ist, mit dem du nichts zu tun hast, der Gipfel der ganzen Geschichte ist. Aber für mich ist eine Entwicklung, die es gegeben hat, irgendwie ein gutes Zeichen gewesen. Und zwar, die DFL sollte ja verkauft werden, ne? Die Liga sollte ja verkauft werden. Und da haben ja Fußballfans dagegen protestiert und haben Tennisbälle, haben also mehrfach fast dazu geführt, dass die Spiele abgebrochen werden mussten, dass zum Beispiel Übertragungszeiten im Fernsehen massiv verlängert werden mussten, dass Werbebanner riesig davon profitiert haben, dass das Spiel plötzlich einfach eine halbe Stunde länger war, weil die viel länger gezeigt wurden. Und es war ein totales Durcheinander, weil eigentlich die Liga vorhatte, ihre Anteile, 51% ihrer Anteile zu verkaufen, damit Leute damit Geld machen. Dann hätten sie eins gemacht, da hätten sie die Spieltage über die ganze Woche gezogen, wie in England, da hätten die Fans nicht mehr, weil am Montagabend kann der Fan halt nicht ins Stadion gehen, dann hätten die Fans nicht mehr ins Stadion gehen können, hin und her. Aber die Basis, die Ultras, und ich bin überhaupt gar kein Ultra-Freund, aber die Ultras haben es geschafft, diese Scheiße abzuwenden. Und vielleicht ist es so, dass es Menschen gibt, und gerade vielleicht junge Menschen, die irgendwann feststellen, wenn wir sagen, wir werden mittags zwischen 12 und 2 unser Handy nicht mehr berühren. Wir gucken da nicht mehr drauf. Wir machen das alle. Wir alle machen zwischen 12 und 2, setzen wir das Handy auf stumm. Wir schalten es einfach aus. Da ist auch keiner zu erreichen. Zwischen 12 und 2 ist keiner zu erreichen. Ich glaube, wenn man sieht, wie hysterisch die Welt ist und wie schnell sich Sachen verbreiten und wie schnell Menschen irgendwo mitmachen und hin und her, wenn du einen guten Grund findest, das zu machen, dass die Handys zwischen 12 und 2 aus sind, dann werden alle Menschen auf der Welt, die ein Handy haben, eine glückliche, glückliche Zeit haben und werden feststellen, es ist die schönste Zeit des Tages, ist zwischen 12 und 2. Und wenn das passiert, werden auch alle Systeme umgestellt werden auf zwischen 12 und 2 ist nichts los. Wie man ja sieht, Homeoffice und die ganzen Geschichten. Hat ja auch war zwar Corona irgendwie der Grund dafür angeblich, aber wie schnell ging das, dass die Leute nicht mehr Business Class irgendwo hinfliegen und sich treffen? Und ich glaube, aber dass da eine Chance liegt.
Ich habe da noch eine weitere These, die sich bei mir jetzt, während du das so erzählt hast, auch so immer im Kopf so in ihre Bahnen zieht. Hat auch was mit Kontrolle zu tun. Wenn wir... Ist das nicht so, dass alles so bedeutungsschwanger ist und so wichtig und dass wir alles kontrollieren wollen? Also wenn, jetzt eine steile These, aber ich sage sie mal. Wenn wir zum Beispiel im Internet über Hass und Hetze reden oder über KI, da ist mit der, kommt mir dieser Gedanke immer wieder. Man versucht das zu kontrollieren. Man versucht Hass und Hetze zu kontrollieren, man kann das aber nicht genau definieren. Man möchte das Gute von KI sehen, also das möchte man fördern. Man weiß aber gar nicht genau, was ist denn jetzt das Schlechte. Manches ist ja vielleicht witzig, aber trotzdem übelst für den, der da per KI generiert wird. Und manchmal habe ich diese These als Freidenker oder Querschläger, was auch immer, dass ich finde, das ist genau der falsche Weg, im Internet anzufangen, irgendwas zu zensieren oder darüber nachzudenken, wie lange nehme ich mein Handy Oder was machen wir mit KI? Wie wäre denn das, wenn man mal die Kontrolle über die Kontrolle, über den Wunsch, das zu kontrollieren, abgibt und einfach sagt, das ist alles Blödsinn. Wenn man zum Beispiel sagen würde, von Anfang an hätte man von Anfang an gesagt, na das, was da im Internet erzählt wird, ist sowieso alles Schwachsinn. Da kannst du eigentlich nichts von glauben. Also wenn das, weißt du, und wenn du, also denk
Wenn
mal
es
an so eine
lächerlich
alte
ist.
Dame, so eine alte Frau, die sagt, ja, ich habe da auch ein Handy, da gucke ich nie drauf. Oder es ist so wichtig, kann nicht sein, dass ich meinen Mittagsschlaf dafür hergebe. Oder ja, ihr mit eurem Internet, also das ist so wichtig, ist das auch nicht. Ich habe auch einen Internetanschluss, da bestelle ich mir bei Amazon mal ein paar Schuhe und das war's. Also ich glaube, dass das der viel bessere Weg ist, diese ganzen Dinge, die wir nämlich nicht kontrollieren können, aus diesem Hype rauszunehmen und dem Ganzen nicht so viel Bedeutung geben.
Ja, ich habe neulich eine, wir haben neulich einen Talk gedreht mit einer Prostituierten. Echt ein cleveres Mädchen, ein schlaues, cleveres Mädchen. Und die sprach folgende Worte auf die Frage, ob sie Angst hätte, dass ihr Job irgendwie mal weggeht eines Tages wegen dem Ganzen, weil es ja Porno überall umsonst gibt und hin und her, ne? Und die hat gesagt, ma, ficken ist halt geiler als wichsen.
Ha
Und weißt du, für mich bringt es der Satz unglaublich auf den Punkt, weil ich glaube, zwei Menschen, die sich unterhalten, im Idealfall an derselben Location. Wir haben ja auch das Pech, dass wir das nicht können, aber wir könnten das genauso am Tisch machen. Das wäre wahrscheinlich sogar noch ein Stück spannender. Für uns zumindest wäre es noch spannender. Und wir könnten dabei auch noch zusammen anstoßen, was wir hier digital nicht können. Aber ich glaube tatsächlich und auch KI, also egal was du machst mit KI und was du drehst, am Ende ist die persönliche menschliche Erfahrung, zwei Menschen am Lagerfeuer, zwei Menschen zusammen im Bett, zwei Menschen zusammen, die was essen zusammen, ja, die was kochen zusammen, zwei Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, was schnitzen, die zusammen Auto fahren und so weiter und so fort. Das schlägt im Endeffekt ist dieses, die Chemie von zwei Menschen, die zusammen sind, schlägt alles. Und ich glaube, dass also Einsamkeit, Kloster, diese ganzen Geschichten jetzt nicht über, das ist ja die überzogene Spur, aber zum Beispiel der Tag am Strand, ne, schlägt, und das wird noch viel massiver werden, gerade für die jungen Leute, die das nicht kennen und die in der digitalen Welt leben. Das Erlebnis, ein Tag am Strand schlägt am Ende alles. Und ein
Ja.
Tag oder ein Abend am Lagerfeuer schlägt am Ende alles. Und das wird sich auch nicht ändern. Und ich glaube, dass im Endeffekt das so ist, dass wir, also ein Teil der Gesellschaft und vielleicht eher die Älteren, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die sich irgendwann abwenden werden von diesem ganzen Irrsinn. Weil ich sehe das ja schon. Ich sehe ja, guck mal, mein Leben, wie viele Jahre hat man noch? Wenn alles gut geht, hast du noch so 30 Jahre oder so, ne? Da muss aber alles echt gut gehen, ne? Wie viel Zeit von meinem Leben geht drauf, um mich mit dem Handy zu beschäftigen und irgendwelchen Wichsern, die mich irgendwo anschwärzen auf Facebook, irgendwelche Neider-Penner, die irgendwo irgendwas schreiben, die mich ausspionieren. Da gibt es hier so einen Hamburger Schmierenjournalist, ja, der dann irgendwie auf LinkedIn guckt, was ich sage, um dann mich irgendwie in so ein rechtes Licht zu stellen, einen Vollpfosten vor dem Herrn, der mal irgendwo rausgeflogen ist, womit ich gar nichts zu tun habe, aber das gehört in unseren Senderkonzern mit rein, da die Geschichte. Da sammelt der Sachen zusammen und schreibt dann irgendwie, Boris Brandt sagt, wenn ich das nicht weiß, ändert sich an meinem Leben nichts. Ich weiß, auch weil ich es weiß, ändert sich nichts. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn ich den Vogel mal irgendwann treffe, haue ich ihm was zwischen die Kiemen und zwar ganz gewaltig. Aber ansonsten ist es mir egal und ist mir völlig wurscht. Und die Zeit, die ich verschwende, sowas überhaupt zu registrieren und darüber zu reden, ist sinnlos vertane Zeit. Völlig vertane Zeit. Und wenn ich mir bedenke, was glückliche Stunden sind, ne, zum Beispiel in Konzerten, heute diese Leute bei Konzerten, die immer alles filmen mit den Handys und so, ich glaube, der Weg zurück, und ich finde es toll, dass Künstler jetzt immer sagen, pack die Handys weg, kein Problem, wenn man ein Foto macht und so, gar kein Ding, oder mal ein Stück von einem Lied aufnehmen, aber diese Arschlöcher, die durchgehend dir dieses Handy vors Gesicht halten im Publikum, das nervt, und der Künstler sieht ja auch die Gesichter nicht der glücklichen Menschen, sondern guckt in diese scheiß Handys rein. Ich glaube, das geht wieder zurück, und ich glaube, dass die Menschen die Sachen, die im Herzen sind, mehr zu schätzen wissen als das, was sie digital gespeichert haben.
Ja, das glaube ich auch. Wobei ich natürlich für mich, ich habe ja etwas wieder eingeführt, was ich zwischendurch weggelassen habe, weil ich immer so müde bin und war nach Auftritten. Ich lasse mich ja jetzt, das hat mir ein kluger Mann gesagt, weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, mach doch den zweiten Showteil einen Hauch kürzer und kümmere dich um deine Zuschauer, weil ob die Zuschauer jetzt deine Show eine Stunde im zweiten Teil, eine Stunde und 30 Minuten gucken, den zweiten Teil, oder eine Stunde und 10 Minuten, dann sind die total dankbar, wenn du die anderen 20 Minuten nicht auf der Bühne verbringst, sondern dich zur Verfügung stellst für Autogramme und für Gespräche und für Fotos.
Hat er
Und
recht.
da muss ich dir sagen, da freue ich mich immer, wie viele Leute tatsächlich so ein Erinnerungsfoto an diesen Abend machen möchten. Das
Ja.
ist, glaube ich, viel mehr wert, als
Ja.
mich da auf der Bühne zu fotografieren.
Absolut. Und es war, wir waren neulich bei, hatte ich ja erzählt, bei Sträter, ne?
Ja.
Der hat ziemlich radikal, ist er gegen Leute vorgegangen, die mit Handys da gefilmt haben. Also war relativ erschreckend sogar, wie der das gesagt hat. Pack das Handy weg. Was soll die Scheiße? Da gibt's doch nichts zu filmen. Hör zu. Was soll denn der Blödsinn? Also hat er
Ach,
original so gesagt.
ehrlich?
Ja. Und ich war erst ein bisschen erschrocken und so, aber ich habe gedacht, guck mal, wenn jemand das filmt und packt das auf YouTube und dann sehen das andere Leute, die morgen erst zur Show gehen, ja, und die vergleichen dann irgendwie oder wissen, kennen den Gag schon, das macht doch dir dein Leben unschön. Was soll die Scheiße? Was soll das? Und es gibt ja Momente, na klar, kann man mal ein Foto machen, das ist überhaupt kein Problem. Heute hat man die Geräte und so. Natürlich kann man auch mal irgendwie eine Passage oder kurz was aufnehmen, aber beim Comedian weißt du doch gar nicht, was kommt. Also wenn
Ja.
ich einen Lieblingssong von der Band habe und der Song kommt und das ist einfach mein Lieblingssong, dann nehme ich da mal bis zum ersten Refrain nehme ich das auf, gar kein Problem, ne? Aber dann dieses durchgehende Film, jedes Lied und dann hochladen und dann gucken, wie viele Likes du hast und so, scheiß drauf.
War mein
Und das.
schönster, ein sehr schöner Moment bei einer Barclaycard Arena oder wie die heißt, bin ja selten. Billy Joel. Da musste ich von Billy Joel, musste ich den Piano Man aufnehmen, weil meine Schwester mir 1977 aus, die hat 1,5 Jahre in Amerika gelebt damals als Au-pair-Mädchen und hat mir, dafür bin ich auch heute noch dankbar, drei Schallplatten mitgebracht. Eine von Jefferson Starship, die
Kenne
sind
ich.
hier, glaube ich, gar nicht so bekannt geworden, fand ich auch nicht gut.
Doch
Eine
damals in den
von
70er waren Jefferson Starship auch bekannt.
Ah ja, okay, kannte die damals nicht. Ja, aber wen ich auch überhaupt nicht kannte, war die Platte Rumours von Fleetwood Mac.
Ah.
Ein riesen Universum an tollen Songs. Ich liebe ja Stevie Nicks. Und wen ich auch nicht kannte, den kannte man damals in Deutschland noch nicht. Oder wenn, dann fing das gerade an, Billy Joel. Das
Ja.
Album, auf dem war Big Shot. Billy Joel ist zweiten Album, glaube ich, oder dritten Album in Deutschland erst bekannt geworden. Der Piano Man kam dann später. Das war, glaube ich, ein älteres Album.
Ja.
Ja, und als ich bei dem im Konzert war, habe ich das fotografiert. Schönes Schlusswort, hoffe ich.
Ja, ist ein schönes Schlusswort. Ein wirklich ideales Schlusswort.
Ich bin pünktlich, kann heute meinen Abend schön rechtzeitig beginnen.
Ja.
Und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Du hast keinen Buchtipp?
Nee.
Wow!
Ich habe heute keinen Buchtipp, aber ich kann natürlich sofort, in Sekundenschnelle ein Buch hier rausziehen. Aber ich habe trotzdem einen Buchtipp.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Weil wir nämlich darüber geredet haben, wie man zu sich findet und wie man so sich beruhigt und sowas alles. Ich empfehle ganz deutlich, sich im Buchhandel, im Zeitschriftenhandel, mal zu gucken, ob man ein Heft findet aus der Reihe Die Karl Barks Library mit Donald Duck Geschichten. Steht bei den Disney-Sachen, steht bei den Donald-Sachen, steht bei den Mickey-Maus-Sachen. Das sind so Hefte und da steht drauf Karl Barks. Und Karl Barks ist der Erfinder von Donald Duck. Und ich habe ja die komplette Karl Barks in Original, die komplette Bücher. Also ich würde mal sagen, 1 Meter dicke Bände, ja, richtig dicke Bände mit den Karl-Barks-Geschichten von Donald. Donald Duck ist jemand, der immer wieder Vollgas gibt, immer wieder begeistert ist und dann immer wieder hinfällt und immer wieder aufsteht. Deswegen ist der ein absolutes Vorbild für mich. So. Und wenn jemand mal, und das schwöre ich, das klappt, sich aus der Karl-Barks-Library ein Donald-Heft holt und sich abends hinsetzt, gerne leicht mit Musik im Hintergrund, aber Fernsehen aus und Handy weg. Und liest dieses Heft, dann wird er dabei und danach sehr, sehr, sehr glücklich werden.
Naja, das ist eine hoffnungsvolle Aussicht und
So.
Aussage.
Das ist so.
Ich freue mich.
Weil es positiv ist, weil es schöne Bilder sind, weil es tolle Farben sind, weil in den Bewegungen, in den Bildern Bewegung drin ist, weil die Geschichte sich im Kopf weiterbildet. Das ist so toll. Der Mann ist so ein Künstler und das ist total unterbewertet. Und ich schwöre, es macht glücklich.
Das macht mir Mut. Danke dafür.
Einen schönen Abend wünsche ich.
Ja, wünsche ich dir auch.
Tschüssi.
Tschüss, liebe Zuhörer.